Ja, da kommen, glaube ich, auch ganz stark meine People-Pleaser-Tendenzen her. Also da habe ich gelernt, immer darauf zu achten, ist jetzt gerade Raum dafür, dass ich was brauche? Oder ja, haben andere gerade wichtigere Bedürfnisse? Allen gefallen. Ein Podcast für People-Pleaser. Hallo, ihr lieben People Pleaser. Willkommen zu einer neuen Folge von Allen Gefallen, einem Podcast für People Pleaser. Mein Name ist Sonja. Ich will allen gefallen und das soll sich durch diesen Podcast ändern. Letzte Woche haben wir uns ja angeschaut, ob du ein People Pleaser bist. Das heißt, inzwischen weißt du wahrscheinlich, ob du in diesem Podcast genau richtig aufgehoben bist. Vielleicht hast du aber auch nur so leichte People Pleaser Tendenzen und möchtest darüber mehr erfahren. Heute werden wir uns der Frage widmen, warum wir People-Pleaser sind. Das heißt, wir schauen uns an, wo kommt das überhaupt her? Wie entstehen diese People-Pleasing-Tendenzen? Und genau, wo ist einfach dieser Ursprung des Ganzen? Deshalb am Anfang ein kleiner Disclaimer, kleine Inhaltswarnung. Wir gehen in die Kindheit und schauen uns da einfach an, welche Kindheitserlebnisse zu People-Pleasing führen können. Da wird's auch ganz kurz um Traumata in der Kindheit gehen. Da gehen wir aber nicht sehr genau darauf ein, weil ich sage es jetzt schon mal kurz, ich bin keine Psychologin. Ich habe selbst keine gravierenden Kindheitstraumata erlebt. Ich kann dazu einfach nicht wirklich fundiert viel sagen und deshalb möchte ich das auch nicht. Aber trotzdem kleine Inhaltswarnung. Ich sage es dann auch noch mal kurz davor, wenn es dann quasi soweit ist, dass das kurz Thema wird. Ansonsten sprechen wir eher über Kindheitserfahrungen, die gar nicht so auf den ersten Blick so wirken, als wären sie so prägend, aber es sind halt gerade in der Kindheit oft die kleineren Dinge, die kleineren Erfahrungen auch, die eben nicht so auf den, nicht so ganz offensichtlich sind, wo man sich gleich denkt, aha, das habe ich erlebt und davon kommt das jetzt. Und genau, auf die werden wir uns konzentrieren, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen und vor allem ganz viele Frauen diese Art von Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben. Und ja, Bewusstsein ist immer der erste Schritt, um etwas zu verändern. Ja, und das beginnt natürlich mit Wissen. Genau, das heißt, heute schauen wir uns an, warum wir People-Pleaser sind. Und da ist schon mal die erste Frage, ist People-Pleasing angeboren? Also sind wir einfach die geborenen People-Pleaser, die schon so auf die Welt gekommen sind? Es gibt auf jeden Fall Eigenschaften, die man als Person haben kann, die People-Pleasing begünstigen. Also das heißt jetzt nicht, dass man auf jeden Fall damit zum People-Pleaser wird. Aber ja, das sind einfach Eigenschaften, die ja einem quasi in die Hände spielen, wenn man People-Pleasing-Tendenzen hat. Das ist, wenn man zum Beispiel sehr sensibel ist, also wenn man einfach von der Persönlichkeit her speziell sensibel ist und auf Streit sehr sensibel reagiert, dann ist das natürlich eine Sache, die ja das People-Pleasing dann besonders begünstigen kann. Und auch die spezielle Empathie. Also ich glaube, dass es schon ein bisschen auch angeboren ist, wie empathisch man ist, wie sehr man sich in andere Menschen reinfühlt, wie sehr das automatisch passiert, ob man die Fähigkeit überhaupt hat, wirklich sehr stark mitzufühlen oder nicht. Und insofern kann dieses People-Pleasing so ganz leicht angeboren sein. Es kann aber auch sein, dass man mit diesen Eigenschaften geboren wird und dann überhaupt nicht zum People-Pleaser wird. Und das liegt vor allem daran, dass People-Pleasing hauptsächlich ein gelerntes Verhalten ist. Das heißt, wir haben ja auch schon über die Verhaltensmuster von People-Pleasern gesprochen und Verhalten ist in vielen Fällen einfach etwas, was man gelernt hat. Also man hat Situationen erlebt, Erfahrungen gemacht, hat gesehen, wie andere Menschen auf das eigene Verhalten reagieren, hat was vorgelebt bekommen und all das, ja, führt dann dazu, dass man dieses erlernte Verhalten irgendwie verinnerlicht und denkt, okay, das ist, wie ich mich zu verhalten habe. Oder dieses Verhalten schützt mich vor negativen Erfahrungen. Bevor wir da jetzt über spezielle Erfahrungen und Verhaltensmuster sprechen, möchte ich noch kurz über die vier psychologischen Grundbedürfnisse der Menschen sprechen. Und zwar haben wir ja physiologische Grundbedürfnisse, ohne die geht quasi gar nichts. Also atmen, schlafen, essen muss einfach jeder. Und darüber hinaus gibt es eben vier psychologische Grundbedürfnisse und auch die sind wichtig für unsere Gesundheit, für ein glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben. Wenn die nicht erfüllt werden, dann geht es uns nicht gut. Wir können überleben, aber es geht uns einfach nicht gut. Das erste psychologische Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung. Das heißt, wir haben das Bedürfnis danach, gesunde Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen. Wir brauchen diese starken Verbindungen und das kann der Partner sein oder die Partnerin, das können Freundinnen und Freunde sein oder eben die Familie, aber auch die Kollegschaft im Büro, also einfach, ja, Verbindungen zu anderen Menschen sind sehr wichtig für uns. Wir sind einfach keine Einsiedler. Wir sind quasi Herdentiere, die eigentlich das Miteinander brauchen und ja, die halt auch das Gefühl haben wollen, sich verlassen zu können. Ja, und dazu gehört halt irgendwie auch, anderen Menschen zu gefallen. Also wir wollen uns ja auch irgendwie alle gegenseitig ansprechend finden und uns gefallen. Und das auch in einem gesunden Ausmaß ist ganz normal, um solche Beziehungen aufzubauen, aber kann eben ein bisschen überhand nehmen bei People-Pleasern. Das zweite psychologische Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Und da geht's vor allem sehr viel um Selbstbestimmtheit. Das heißt, wir wollen selbst entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Wir wollen die Kontrolle über unser Leben haben. Und dabei wollen wir auch eine gewisse Selbstwirksamkeit spüren. Das heißt, wir wollen das Gefühl haben, ich kann etwas verändern. Ich habe Dinge in der Hand. Ich habe die Fähigkeit, ja, einfach eine Veränderung zu schaffen. Oder ich habe die Fähigkeit, mein eigenes Leben zu kontrollieren. Und da geht es eben um, ja, Orientierung und Kontrolle im Leben zu haben. Das dritte psychologische Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Und der Selbstwert, das ist im Prinzip das Bild, das wir von uns selbst haben, also unser inneres Bild von uns selbst. Je besser dieses Bild ist, also je mehr wir quasi von uns selbst halten, umso höher ist unser Selbstwert. Es geht also erstmal darum, den Selbstwert zu erhöhen und quasi ein besseres Bild von sich aufzubauen. Und wenn man dann diesen Selbstwert hat, natürlich kann der sich bis zu einem gewissen Grad immer noch weiter erhöhen, aber es geht dann auch darum, diesen Selbstwert zu schützen. Das heißt, man möchte verhindern, dass man dieses gute Bild von einem selbst wieder verliert, dass das irgendwie, ja, sich verschlechtert. Und dabei geht es auch viel darum, negative Erfahrungen zu verhindern, die dem Selbstwert schaden. Das heißt, gerade wenn man sich zum Beispiel schämt, ist das sehr, sehr schlecht für den Selbstwert. Darüber reden wir gleich noch genauer. Aber diese Erfahrungen möchte man halt vermeiden, um den Selbstwert zu schützen. Das vierte psychologische Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das bedeutet, wir wollen positive Erlebnisse haben. Wir wollen freudvolle, lustvolle, positive Erfahrungen machen. Und was wir vermeiden wollen, ist das Gegenteil. Also wir wollen keine negativen Erlebnisse. Wir wollen keine Erfahrungen machen, die uns negative Emotionen wie Angst, Frust oder Schmerz bereiten. Und ja, das versuchen wir eben zu vermeiden durch diese Unlustvermeidung. Das heißt, wir gehen auf Erlebnisse zu, von denen wir uns quasi Freude und Lust erwarten. Und wir halten uns fern von den Erlebnissen, die uns irgendwie negative Emotionen bereiten könnten. Das sind eben die vier psychologischen Grundbedürfnisse und ein glücklicher und zufriedener Mensch findet eine gewisse Balance zwischen diesen Grundbedürfnissen. Das kann natürlich dann noch je nach Persönlichkeit so sein, dass einem zum Beispiel die Kontrolle besonders wichtig ist oder gerade bei Lustgewinn und Unlustvermeidung kommt es irgendwie sehr stark auf die Person an, was man eher anstrebt. Also ist man gewillt, Erfahrungen zu machen, die potenziell einen Lustgewinn bedeuten, aber die auch irgendwie ein Risiko auf so negative Erfahrungen beinhalten? Oder möchte man lieber auf was Lustvolles verzichten, damit man eben auf keinen Fall diese negativen Gefühle dadurch erlebt? Das ist eben vom Mensch abhängig, aber grundsätzlich Zufriedenheit bedeutet, da eine eigene Balance zu finden. Ein glücklicher Mensch hat dann zum Beispiel starke Bindungen zu anderen Menschen, er lässt sich aber nicht alles im eigenen Leben vorschreiben und behält da schon die Kontrolle. Er sucht nach positiven Erlebnissen und hat dabei nicht die Angst, etwas nicht zu schaffen und sich damit zu blamieren. Das heißt, sein Selbstwert ist nicht automatisch in Gefahr, wenn er mal negative Erfahrungen macht. Ja, und für People-Pleaser schaut das Ganze leider meistens anders aus. Also People-Pleaser haben oft ein Ungleichgewicht dieser vier psychologischen Grundbedürfnisse. Und das liegt daran, dass sie erstens ein sehr starkes Bedürfnis nach Bindung haben. Das heißt, vielen People-Pleasern ist besonders wichtig, die Bindung zu anderen Menschen zu haben, starke Beziehungen aufzubauen. Und dafür sind sie dann eben bereit, Konflikte zu vermeiden, ihre Meinung zurückzuhalten, jeden Streit um jeden Preis zu vermeiden. Und das bedeutet dann meistens einen Verlust von Kontrolle. Das heißt, man gibt die Kontrolle ab an die andere Person und gibt der dann quasi damit die Macht, über die eigenen Grenzen zu gehen oder über das eigene Leben in gewisser Weise zu bestimmen, nur damit kein Konflikt entsteht. Und das bedeutet, dieses Bedürfnis nach Bindung wird ganz hochgestellt für People-Pleaser und darunter leidet das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das zweite Bedürfnis, das ganz oft im Mittelpunkt steht, ist das Bedürfnis nach der Selbstwerterhöhung und vor allem auch dem Selbstwertschutz. Das heißt, People-Pleaser haben die Angst davor, ihren Selbstwert zu verlieren. Es kann sein, dass sie sowieso schon einen sehr geringen Selbstwert haben. Und deswegen möchten sie den um jeden Preis schützen und deshalb scheuen sie negative Erlebnisse. Also People-Pleaser sind eher bereit, auf lustvolle Erlebnisse zu verzichten. Das heißt, der Lustgewinn leidet quasi darunter, dass sie so ein starkes Bedürfnis haben, ihren Selbstwert zu erhöhen oder ihren Selbstwert zu schützen. Im Umkehrschluss bedeutet das dann, dass People-Pleaser zutiefst menschliche Bedürfnisse vernachlässigen. Das heißt, obwohl wir diese vier Grundbedürfnisse haben, liegt das Fokus so stark auf zweien davon, dass die anderen einfach immer hinten eingestellt werden und dann oft nicht erfüllt werden. Und ja, das ist einfach dann ein weniger erfülltes und weniger zufriedenes Leben in vielen Fällen. Und da stellt sich jetzt dann natürlich die Frage, warum das Ganze so ist. Und wie so oft liegt der Ursprung in vielen Fällen in der Kindheit, aber auch Beziehungen im Erwachsenenleben können diese People-Pleasing-Tendenzen noch weiter verstärken. Aber vor allem ist der Ursprung eben die Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen. Die Kindheit prägt uns einfach sehr stark und wir lernen in der Kindheit eben auch, wie man sich zu verhalten hat. Das heißt, wir lernen in der Kindheit, welches Verhalten wird belohnt, welches Verhalten wird eher bestraft, was haben wir gemacht, woraufhin unser Selbstwert erhöht wurde, was haben wir gemacht und das hat dazu geführt, dass es uns schlechter gegangen ist danach. Und daraus lernen wir sehr stark, wie wir uns einfach zu verhalten haben. Und wir lernen auch aus den Reaktionen der Menschen in unserem Umfeld. Das heißt, wir merken, okay, wenn ich das mache, dann reagieren meine Eltern oder andere erwachsene Bezugspersonen auf eine gewisse Art und Weise. Und so lernen wir auch, was wir zu tun haben, um die gewünschte Reaktion zu bekommen. Und das kann ja einfach ein sehr gesundes Miteinander sein. Oder es gibt, denke ich mal, in fast jeder Kindheit auch zumindest vereinzelte Erlebnisse, die mal nicht ganz so gesund sind und manche davon können eben zum People-Pleasing führen. Ich spreche in diesem Podcast auch immer über meine eigenen Erfahrungen, deshalb möchte ich an der Stelle kurz mal auf meine Kindheit eingehen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich an die ersten 10 Jahre meines Lebens eigentlich relativ wenige Erinnerungen habe. Ich weiß, dass sich viele schon viel früher an ganz detaillierte Sachen erinnern können. Ich irgendwie nur ganz wenig. Also ich weiß zum Beispiel noch grob, wie meine Volksschule ausgeschaut hat. Aber ich kann mich kaum reinversetzen, wie das war, in dieser Volksschule zu sein. Und da habe ich ja doch immerhin 4 Jahre verbracht. Das heißt, an die ersten 10 Jahre habe ich nicht wirklich Erinnerungen, aber jetzt auch nicht so, dass ich irgendwas besonders Negatives verdrängt hätte. Ja, im Allgemeinen war das eine sehr glückliche Kindheit, für die ich auch sehr dankbar bin. Wir waren zu viert, also meine Mama, mein Papa und meine ältere Schwester und dazu dann noch unser Kater, den ich natürlich auch erwähnen muss. Und ja, wir hatten eigentlich ein sehr normales, glückliches Familienleben. Mit Sicherheit hat mich auch in den ersten 10 Jahren schon vieles geprägt für mein späteres Leben, aber nachdem ich mich eben kaum erinnern kann, werde ich darüber nicht so viel sprechen. Und vor allem ist es bei mir so, dass ab 10 Jahren dann, es ein bisschen schwieriger geworden ist in meinem Leben. Und ich da sehr viele prägende Ereignisse irgendwie sehe und mich daran erinnern kann. Und ja, deshalb werde ich darüber eher sprechen. Das bedeutet aber nicht, dass das bei dir auch so sein muss. Also es kann natürlich sein, dass du vor allem in den ersten 10 Lebensjahren prägende Erlebnisse hattest. An der Stelle jetzt nochmal ein kurzer Disclaimer oder eine Inhaltswarnung, dass wir jetzt kurz über Kindheitstraumata sprechen. Ja, weil die kann man quasi in so einer Podcast-Folge, in so einer Besprechung von dem Ursprung von People-Pleasing nicht einfach auslassen. Aber wie gesagt, ich bin weder eine Psychologin, ich habe keine eigenen Erfahrungen. Ich will mir da auch nicht anmaßen, irgendwie sehr viel darüber zu sprechen. Ich möchte es nur kurz erwähnt haben. People-pleasing kann eine Reaktion auf Traumata in der Kindheit sein. Und zwar vor allem dann, wenn die mit Konflikten und Gewalt viel zu tun haben. Das heißt, wer als Kind Gewalterfahrungen macht oder irgendwie in einem ständigen Streit lebt, der lernt natürlich, die Emotionen der Erwachsenen besonders stark zu fühlen und die Reaktionen der Erwachsenen immer zu beachten und ja, alles im Blick zu haben, um eben sich zu schützen. Also das ist dann quasi wie ein Überlebensmechanismus, immer zu wissen, wie es allen geht und quasi schon direkt zu merken, wenn jemand schlecht drauf ist, wenn man dann weiß, dass man sich eben, ja, wieder auf negative Erfahrungen einzustellen hat. Wenn du Erfahrungen in diese Richtung gemacht hast, dann tut mir das erstmal sehr leid. Und es ist ganz wichtig, sich dann auch immer wieder zu erinnern, dass man keine Schuld daran hatte. Also kein Kind hat in irgendeiner Form Schuld daran, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Und ja, ich kann in diesem Podcast jetzt nicht sehr viel darüber sprechen, aber auf jeden Fall ist der Podcast ein Safe Space für alle. Jeder ist hier willkommen, du kannst ihn sehr gerne hören, wenn du dich von solchen Erfahrungen angesprochen fühlst. Aber ja, ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn du die Möglichkeit hast, eine Psychotherapie zu nutzen oder sonst irgendwie mit Psychologen zu sprechen. Weil, ja, ich finde, es ist schon schlimm genug, das in der Kindheit erlebt zu haben. Und ja, du hattest das schon in der Kindheit nicht verdient und das muss jetzt nicht dein ganzes Erwachsenenleben auch noch beeinflussen. Neben diesen sehr schlimmen Erfahrungen gibt's auch andere, harmlosere Gründe und Ursprünge von People-Pleasing. Ein paar davon kommen jetzt aus dem Buch von Dr. Ulrike Bossmann, dem Buch, das People-Pleasing heißt und das ich hier eh auch schon öfter zitiert habe. Und über die werden wir jetzt noch genauer sprechen. Das heißt, Inhaltswarnung vorbei. Ab jetzt wird's ein bisschen harmloser. Der erste mögliche Ursprung von People-Pleasing in der Kindheit sind Erfahrungen mit Scham. Die Scham ist ein ganz besonderes negatives Gefühl und Scham in der Kindheit kann ganz viel auslösen. Und zwar sind diese Beschämungserfahrungen gerade in der Kindheit und gerade von Personen, die einem nahestehen, die sind ein Signal oder da steckt so eine Botschaft dahinter, die sagt, du bist nicht gut genug. Du musst dich schämen für das, was du bist, für die Art und Weise, wie du bist. Auch wenn das nicht direkt gesagt wird, sind diese Schamerfahrungen einfach ganz prägend. Also wer sich, ich glaube, jeder erinnert sich auch noch zurück an so Momente in der Kindheit, wo man sich mal so richtig geschämt hat. Und sich einmal richtig schlimm zu schämen, ist jetzt nichts, was einen zum People-Pleaser macht. Aber ja, wenn sich das oft wiederholt, dann kann das durchaus eine große Rolle spielen. Und der große Punkt dahinter ist, dass jemand, der sich schämt, der stellt sich auch in Frage. Das heißt, hinter jedem starken Schamgefühl stellt die Frage, bin ich okay, so wie ich bin, oder passt das eigentlich nicht? Muss ich mich dafür schämen, wie ich bin? Und wer dieses Schamgefühl ganz oft erlebt, bei dem kann das zu einer Angst vor Ablehnung führen. Und das kann dazu führen, dass man das wahre Ich versteckt und das schon als Kind. Das heißt, man hat die Angst, wenn man sich selber so zeigt, wie man ist, dann erfährt man Schamgefühle, dann erfährt man Ablehnung und deshalb fängt man an, anders zu verstecken. Und so kann es passieren, dass ein zuerst noch sehr lautes und fröhliches Kind auf einmal sehr still wird und eigentlich nur noch irgendwo in der Ecke sitzt und um keinen Preis auffallen möchte. Ja, und diese ganz oft wiederkommenden Gefühle von Scham in der Kindheit, die können sich so verfestigen, dass sie einen zum People-Pleaser machen, weil People-Pleasing auch ganz stark mit einer Angst vor Scham zu tun haben kann. Und da sind wir auch wieder bei dem Grundbedürfnis von Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Unser Selbstwert leidet einfach unter diesen Schamerfahrungen. Also je öfter wir zeigen, wer wir sind und dann beschämt werden und uns dafür schämen, wer wir sind, umso mehr sinkt unser Selbstwert, umso weniger trauen wir uns zu, umso schlechter ist unser eigenes Bild von uns selbst. So kann es dann dazu kommen, dass wir den Lustgewinn sehr vernachlässigen, weil wir das Gefühl haben, wenn wir jetzt unseren lustvollen Bedürfnissen nachgehen, dass wir uns dann wieder schämen müssen. Das heißt, viele People-Pleaser wollen auch im Erwachsenenleben dann allen gefallen, aus der Angst, sich schämen zu müssen. Dazu möchte ich jetzt noch zwei kleine Beispiele nennen, Und zwar kann man sich mal ein Mädchen vorstellen, das irgendwie in der Kindheit so ein bisschen wilder spielt, also das gerne irgendwie mit den Jungs unterwegs ist und sich oft schmutzig macht und irgendwie ja einfach gerne im Dreck spielt oder gerne Fußball spielt und dann mit Grasflecken nach Hause kommt oder so. Und die damit irgendwie nicht den Erwartungen entspricht, die vielleicht an Mädchen gestellt werden. Dazu kommen wir auch noch in dieser Folge. Und die dann gesagt bekommt, sie muss brav sein und das gehört sich nicht als Mädchen. Und die sich dadurch dann schämt dafür, dass sie das aber eigentlich gerne hat. Und dann wird sie still und spielt nur noch brav in der Ecke mit den Puppen und lernt, ja, so wie sie ist, muss sie sich schämen. Und damit sie sich nicht schämen muss, muss sie den Lust gewinnen, nämlich das zu machen, was sie eigentlich möchte, hinten anstellen. Und ein anderes Beispiel ist ein Mädchen, das sehr gerne singt und den Wunsch hat, später Sängerin zu werden. Und deswegen singt sie halt immer sehr laut und sehr schrill. Und darauf wird aber nicht irgendwie mit Lob reagiert, sondern zu Hause wird immer eher genervt reagiert und gesagt, sie singt viel zu laut und sie soll aufhören. Und in der Schule wird ihr gesagt, dass sie schlecht singt. Und das kann nicht nur dazu führen, dass sie das Singen aufgibt und dann einfach still wird und ja, halt von sich selber auch das Bild gewinnt, dass sie nicht gut genug ist, so wie sie singt, sondern es kann auch dazu führen, dass sie merkt, im Mittelpunkt zu stehen und aufzufallen ist was Schlechtes. Also sie hat diese Erfahrung, wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann führt das zu Schamgefühlen. Und das kann dann eben sich bis ins Erwachsenenleben so manifestieren, dass man People-Pleaser wird, allen gefallen möchte und dann zum Beispiel auch in der Arbeit in Besprechungen lieber nichts sagt, weil man möchte nicht im Mittelpunkt stehen, weil, ja, damit hatte man keine guten Erfahrungen in der Kindheit. Ich selber kenne diese Schamgefühle sehr gut. Ich war schon sehr früh in meiner Kindheit relativ stark übergewichtig. Ich finde, es war irgendwie eh noch relativ im Rahmen, ich kann es jetzt nachträglich schwer einschätzen, in den ersten 10 Jahren meines Lebens, glaube ich, war es noch ganz okay. Aber ja, es war schon immer irgendwie etwas, was man gemerkt hat. Und für mich persönlich war mein Übergewicht eigentlich immer meine größte Schwäche, weil ich es einfach nicht in den Griff bekommen habe. Und wenn Übergewicht die eigene größte Schwäche ist, dann ist da irgendwie das Problem, dass man es nicht verstecken kann. Also jeder sieht das. Egal wie weit man, also wie weit die Kleidung ist, die man anzieht, jeder kann sehen, dass man stark übergewichtig ist. Und mit jedem Kilo, das ich zugenommen habe, habe ich mich auch immer mehr dafür geschämt. Es war auch schon relativ früh irgendwie Thema, dass ich abnehmen sollte. Und ja, auch, also wie Jugendliche halt so sind, habe ich da schon auch Beschämungserfahrungen gemacht. Und ich habe einfach sehr früh begonnen, mich sehr für mich und meine größte Schwäche zu schämen. Und gerade als Kind kann man auch nicht so wirklich trennen, okay, mein Übergewicht ist nicht meine ganze Persönlichkeit. Und so ist es dann halt dazu gekommen, dass ich mich wirklich sehr oft für mich selbst geschämt habe. Ich habe mich für meine Arme und Beine geschämt und habe die immer versteckt. Ich habe mich im Sportunterricht die ganze Zeit geschämt, wenn ich laufen musste, wenn ich schnell außer Atem war, wenn ich irgendwo hochklettern musste und das nicht konnte. Und ich habe mich sogar, das ist, glaube ich, eine meiner wenigen Erinnerungen, wo ich eben so um die 10 Jahre alt war und ich glaube sogar noch jünger, da war ich mal ziemlich krank und habe mich wahnsinnig geschämt, einem Arzt mein Gewicht sagen zu müssen, damit ich die richtige Dosierung an Antibiotika bekomme. Das heißt, mir war schon so mit 10 herum bewusst, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Das Gefühl hatte ich sehr stark schon damals. Ich bin nicht in Ordnung, ich muss was verändern. Und ja, das halt irgendwie zu trennen von dem Rest von mir, dieses Übergewicht, das habe ich nicht geschafft damals. Und ja, ich glaube, bis heute schaffe ich das nicht so richtig. Ich habe dann mit Mitte 20 erst begonnen wirklich abzunehmen und habe jetzt, also mein BMI ist immer noch zu hoch, aber ich würde sagen, ich bin jetzt normalgewichtig. Aber das habe ich nie so richtig abgelegt, dieses Schamgefühl. Und daraus hat halt auch resultiert, dass ich mich immer verstecken wollte. Also ich wollte keinesfalls auffallen. Ich wollte immer lieber irgendwo an der Wand stehen und nicht gesehen werden. Und das ist eben genau dieses Schamgefühl. Und ich glaube, dass mich das bis heute begleitet und meine People-Pleasing-Tendenzen auch irgendwie ausmacht, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ausgleichen zu müssen, dass etwas an mir nicht okay ist. Und ja, genau das ist eine dieser Schamerfahrungen, die das in einem auslösen können. Eine weitere Kindheitserfahrung, die zum People-Pleasing führen kann, ist die sehr frühe Parentifizierung. Das bedeutet im Prinzip, dass man zu früh als Kind die Rolle der Eltern einnehmen muss. Das heißt, man übernimmt Aufgaben oder die Verantwortung, die eigentlich in den Händen der Eltern liegen sollte. Es gibt eine konstruktive und eine destruktive Parentifizierung. Die konstruktive ist absolut normal und eigentlich sehr positiv und ja, sollte eigentlich zu den Kindheitserfahrungen dazugehören. Und zwar geht es dabei darum, dass Kinder altersgerechte Aufgaben übernehmen und das mit der Begleitung von Erwachsenen. Das heißt zum Beispiel, dass Kinder schon früh ihr eigenes Zimmer aufräumen oder beim Kochen helfen oder andere Aufgaben im Haushalt übernehmen, die eben für ihr Alter schon geeignet sind. Das kann im richtigen Ausmaß und eben mit der Begleitung und Supervision durch Erwachsene, kann das eigentlich alle vier psychologischen Grundbedürfnisse bedienen, weil das Kind lernt, dass es Aufgaben und damit einen Teil der Kontrolle übernehmen kann. Also es lernt diese Selbstverantwortung und es lernt, es hat die Fähigkeit, Dinge selbst zu schaffen. Gleichzeitig stärkt es aber auch die Bindung zu den Eltern, das heißt auch das Bedürfnis nach Bindung wird gestärkt, indem das Kind das Gefühl hat, ich kann das, aber ich könnte auch um Hilfe fragen. Ich werde hier begleitet, ich werde unterstützt. Und diese Erfahrungen, dass man selber was machen kann, die stärken auch den Selbstwert und sind im besten Fall auch positive Erlebnisse, die einen Lustgewinn bedeuten. Das heißt, ja, Kinder lernen damit eigentlich, dass sie fähig sind, Dinge zu tun. Und dass es Freude machen kann und ja, das stärkt sowohl die Bindung als auch den Selbstwert. Das heißt, die konstruktive Parentifizierung ist eigentlich eine wichtige und gute Erziehungsmethode. Ja, und die destruktive Parentifizierung ist das natürlich nicht. Also da geht es dann darum, dass Kinder schon zu früh und zu viel Verantwortung und Aufgaben übernehmen müssen, die eben einfach nicht altersgerecht sind. Und das führt dann dazu, dass sich Kinder alleine gelassen fühlen und überfordert fühlen und ja, einfach das Gefühl haben, sie müssen Verantwortung übernehmen und ihnen wird nicht geholfen. Das kann zum Beispiel sein, dass Kinder schon viel zu früh ganz alleine kochen müssen. Also beim Kochen helfen ist völlig legitim und ist irgendwie auch eine schöne gemeinsame Beschäftigung. Aber von Kindern ganz früh zu erwarten, dass sie alleine kochen, vielleicht auch noch für andere, ist einfach zu früh. Oder dass Kinder schon sehr früh auf kleinere Geschwister aufpassen müssen, obwohl sie selber eigentlich noch Kinder sind und einen Aufpasser bräuchten. Ja, das alles führt eben dazu, dass Kinder überfordert werden, dass sie viel zu früh Verantwortung übernehmen müssen. Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass altersgerechte Bedürfnisse vernachlässigt werden. Das heißt, das Kind bekommt nicht genug Aufmerksamkeit, Sicherheit, Fürsorge und es lernt dadurch, erstens, ich bin verantwortlich für die Gefühle und Bedürfnisse anderer, ich muss mich kümmern. Und zweitens auch, meine eigenen Bedürfnisse sind nicht so wichtig. Um die muss ich mich selbst kümmern oder eben einfach gar nicht. Dadurch kann die destruktive Parentifizierung eben ganz viel anrichten und auch schon die ersten People-Pleasing-Tendenzen als Kind auslösen. Und es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht wenig überraschend, dass das auch besonders oft Mädchen passiert. Also dass Mädchen besonders oft schon früh für Dinge verantwortlich gemacht werden. Und damit ist es dann auch wieder kein Wunder, dass vor allem Frauen zum People-Pleasing neigen. Es gibt dann aber noch eine weitere Form der Parentifizierung und die hat ganz besonders starken Einfluss darauf, dass wir später People-Pleaser werden. Und zwar ist das die emotionale Parentifizierung. Dabei geht es darum, dass ein Kind schon sehr früh wie ein Erwachsener behandelt wird emotional und zur Bezugsperson für einen Erwachsenen wird. Also es gibt quasi die emotionale Umkehr. Das Kind muss in die Rolle eines Erwachsenen schlüpfen und emotionalen Beistand leisten und der Erwachsene verhält sich eigentlich wie das Kind und nutzt das Kind als die Bezugsperson. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Eltern Beziehungsprobleme haben, Beziehungskrise haben und dabei immer die Kinder mit reinziehen. Das heißt, ja, sie irgendwie die Kinder verantwortlich machen oder zu den Kindern sagen, wegen dir streiten wir schon wieder. Solche Dinge sind eine emotionale Parentifizierung. Oder wenn Eltern ihren Frust sehr stark an Kindern auslassen, also eben auch Beziehungsfrust oder Frust aus der Arbeit, der dann an den Kindern ausgelassen wird oder die Probleme an den Kindern abgeladen werden. Und die Kinder werden da eigentlich konfrontiert mit Themen und mit Problemen, die sie als Kinder wirklich noch nicht beschäftigen sollten. Das heißt, ja, sie werden halt viel zu früh in diese emotionale Belastung eigentlich quasi reingeschubst. Und vor allem lernen Kinder dabei oft, dass sie für die Gefühle der Erwachsenen verantwortlich sind. Das heißt, Kinder bekommen schon ganz früh das Gefühl, mein Verhalten beeinflusst, wie gut es zum Beispiel meinen Eltern geht. Ja, die Frage ist natürlich, warum kommt es zu so einer emotionalen Parentifizierung? Und das kann einfach ohne Grund sich irgendwie einschleichen. Vielleicht fehlt den Eltern eine andere Bezugsperson oder ja, sie unterschätzen einfach ein bisschen, wie sehr man ein Kind vor manchen Themen noch schützen muss. Aber es kann in vielen Fällen auch ein prägendes Erlebnis geben, das quasi den Startschuss für diese emotionale Parentifizierung bedeutet. Und hier nochmal eine kleine Inhaltswarnung, dass es, ja, keine angenehmen Erlebnisse sind natürlich. Das kann die Trennung der Eltern sein, wenn es irgendwie zur Scheidung kommt oder wenn ein Elternteil auszieht, dass der verbleibende Partner dann das Kind irgendwie als Ersatz hernimmt und von da an den Frust und den Ärger und auch die Sorgen mit diesem Kind teilt und an diesem Kind auslässt, wie es eben früher mit dem Partner gemacht wurde. Es kann aber auch die Erkrankung eines Elternteils sein oder im schlimmsten Fall der Tod eines der Elternteile oder eines anderen Verwandten, wodurch sich dann die Dynamik in der Familie verändert. Das heißt, diese emotionale Parentifizierung entsteht oft durch so einen Wechsel der Dynamik. Es verändern sich die Rollen in der Familie und ein Kind gerät da irgendwie in die Rolle des Erwachsenen hinein und ist in dieser neuen Dynamik auf einmal viel mehr verantwortlich für die Gefühle der anderen und wird einfach viel mehr in diese Verantwortung auch reingedrängt. Ja, und was durch diese emotionale Parentifizierung entstehen kann, ist natürlich erstens eine übermäßige Empathie und Feinfühligkeit. Das heißt, diese Kinder lernen dann sehr genau zu spüren, auch wie es den Eltern geht, und immer einzuschätzen, was die gerade brauchen und wie sie jetzt reagieren sollten. Gleichzeitig lernen die Kinder auch schon sehr früh, die eigenen Bedürfnisse und die Selbstfürsorge zu vernachlässigen. Also sie fühlen sich dann so verantwortlich für die Gefühle der Erwachsenen, dass sie ihre eigenen Gefühle in den Hintergrund stellen, was natürlich als Kind auf gar keinen Fall passieren sollte. Da kann ein Beispiel sein, gehen wir mal von getrennten Eltern aus und das Kind lebt mit der Mutter und die Mutter ist oft traurig und das Kind hat dann das Gefühl, erstens die Mutter irgendwie aufheitern zu müssen. Die Mutter signalisiert vielleicht auch, mir geht's nur gut, wenn du da bist, oder ich war so traurig, wie du heute weg warst. Und gleichzeitig lernt das Kind, nach nichts zu fragen. Das heißt, wenn die Mama wieder traurig ist, dann darf man keine Probleme machen, dann darf man selber nicht noch mehr Sorgen bereiten, die Mama nicht noch trauriger machen. Und so lernen Kinder eben nicht nach Hilfe zu fragen und immer zuerst abzuchecken, ob gerade eigene Bedürfnisse, ob Raum für eigene Bedürfnisse ist. Damit stellen sie die Bedürfnisse anderer eben schon als Kind immer in den Vordergrund. Und das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend, dass das alles die People-Pleasing-Tendenzen sehr verstärken kann. Also wenn man schon als Kind lernt, erstens, ich muss die Gefühle der anderen immer im Auge behalten. Zweitens, die Bedürfnisse der anderen stehen immer im Vordergrund. Drittens, meine eigenen Bedürfnisse sind weniger wichtig. Viertens, selbst wenn ich Hilfe brauche, kann ich nicht danach fragen, weil meine Mama hat keine Kapazitäten oder mein Vater ist zu wütend oder das sind alles Situationen, in denen das Kind das eigene Verhalten den Emotionen und den Bedürfnissen der anderen abhängig macht. Und das ist ja im Prinzip genau das, was People-Pleaser auch machen. Ja, auch hier war in meinem Leben der Anfang meiner Jugend sehr prägend. Davor erinnere ich mich nicht daran, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dass ich Aufgaben oder irgendwie emotionalen Beistand leisten hätte müssen, der nicht altersgerecht war. Dann war es so, dass, wie ich 11 Jahre alt war, mein Vater einen Herzinfarkt hatte und er war danach erstmal im Koma und dann einige Monate im Spital und ja, war pflegebedürftig. Also ab da, wo ich 11 war, hat sich sehr viel in unserem Familienleben darum gedreht, dass mein Vater Unterstützung gebraucht hat. Meine Mama hat voll gearbeitet, hatte 2 Kinder, also meine ältere Schwester und mich, und musste sich eben plötzlich um ihren Mann kümmern und diese Pflege organisieren. Und das hat meine Mama wahnsinnig gut hingekriegt und hat uns als Kinder dabei auch nicht vernachlässigt. Aber es hat trotzdem mit mir etwas gemacht. Und ich glaube, das hätte sich auch in so einer Situation bei eben so einem prägenden Erlebnis, hätte sich das, glaube ich, nicht verhindern lassen. Weil was ich damals eben mit 11 relativ plötzlich und schnell gelernt habe, ist, dass ich keine Probleme mehr machen sollte. Ich hatte wirklich dieses starke Gefühl von, ich darf jetzt nicht noch zusätzliche Probleme machen. Ich muss in der Schule alles hinkriegen und ich muss ja irgendwie generell alles so gut wie möglich hinkriegen, weil erstens mein Vater braucht Hilfe und mein Vater braucht Unterstützung und ich kann meiner Mama nicht noch zusätzliche Probleme machen. Meine Mama hat einfach zu viel zu tun und ja, so bin ich halt relativ früh sehr selbstständig geworden und das war auch alles nicht schlimm. Also die Aufgaben waren weiterhin irgendwie altersgerecht. Ich war ja auch schon 11, aber ich habe in der Zeit schon sehr stark gelernt, auf die Bedürfnisse anderer zu achten. Also wir waren immer sehr damit beschäftigt, zu schauen, wie es meinem Vater geht, was natürlich völlig logisch ist. Und ja, meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen hinten anzustellen, beziehungsweise vor allem nicht von anderen etwas zu brauchen, also irgendwie um Hilfe zu fragen, noch zusätzliche Kapazitäten von irgendjemandem zu verlangen, das hatte ich eben das Gefühl, sollte ich nicht. Und ja, da kommen, glaube ich, auch ganz stark meine People-Pleaser-Tendenzen her, also da habe ich gelernt, immer darauf zu achten, ist jetzt gerade Raum dafür, dass ich was brauche, oder ja, haben andere gerade wichtigere Bedürfnisse? Ja, dann kommen wir schon zur letzten Kindheitserfahrung, die das People-Pleasing ja auslösen kann und das ist die Verankerung von Rollenbildern. Und da geht es jetzt ganz stark darum, dass vor allem Frauen zu People-Pleasern werden. Und zwar, ja, bekommen wir als Kinder schon sehr stark mit, wie wir uns zu verhalten haben, um akzeptiert zu werden, welches Verhalten gut ist, welches Verhalten auf Kritik stößt. Und da spielen natürlich wieder die Grundbedürfnisse mit rein. Also man möchte Bindungen aufbauen und nicht bei allen Menschen irgendwie anecken, besonders nicht bei den erwachsenen Bezugspersonen, wenn man ein Kind ist. Man möchte den Selbstwert erhöhen und nicht riskieren, indem man Dinge macht, die ja auf Ablehnung stoßen. Und man entscheidet sich dann vielleicht eher für die Unlustvermeidung als für den Lustgewinn. Also man versucht eher, keine Angst und Furcht und Scham zu fühlen und verzichtet dafür auf lustvolle Erlebnisse. Und zwar ist es schon so, dass man als Junge anders beurteilt wird als das Mädchen. Also wenn man da irgendwie lauter ist und stärker auftritt, dann ja, wird eben bei Jungs das Selbstbewusstsein gelobt und sie haben so viel Durchsetzungsvermögen und sie wissen, was sie wollen und es sind irgendwie alles sehr positiv konnotierte Eigenschaften. Und als Mädchen ist es dann schon tendenziell eher so, dass man als zickig beschrieben wird oder dass man irgendwie schwierig ist. Und ja, es wird einem irgendwie eingetrichtert, man sollte brav sein und allen gefallen. Und das sowohl vom Verhalten her als auch vom Aussehen. Also es ist auch viel, viel wichtiger, wie man als Mädchen aussieht, als es das bei Buben ist. Also es wird schon viel früher beurteilt, was man anhat und eben auch, welchen Körper man hat. Ja, so lernen Mädchen eben allen zu gefallen und brav zu sein. Und was wir auch schon relativ früh lernen, ist, dass Mädchen hilfsbereit sein sollen. Wir sollen irgendwie aufopfernd sein, wir sollen immer eher mithelfen und auch das wird in vielen Fällen mehr von Mädchen erwartet. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass Frauen noch immer in vielen Fällen für die Care-Arbeit und für den Haushalt verantwortlich sind. Und das sind einfach Aufgaben, bei denen es erstens darum geht, die Bedürfnisse aller anderen zu erfüllen und bei denen sich zweitens die Frau aufopfert dafür. Das heißt, ganz oft verzichten Frauen darauf, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen zugunsten der Bedürfnisse anderer. Und das hängt schon mit der Kindheit zusammen und zwar mit der Vorstellung, wie Frauen und Mädchen sein sollten, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie auszusehen haben. Das heißt, es gibt so diese Vorstellung von Mädchen sollten brav sein, Mädchen sollten mithelfen und sich aufopfern, Mädchen sollten nicht zu laut sein und keine zu starke Meinung haben. Und viele dieser Dinge gelten dann auch als Frau. Da soll man dann zusätzlich noch Mutter werden, den Haushalt machen und ja, alles irgendwie vereinbaren und sich nie anmerken lassen, dass das eigentlich viel zu viel ist. Und all das ist People-Pleasing. Also all das beschreibt perfekt einen People-Pleaser, der allen gefällt, der für alle da ist, der die Bedürfnisse aller erfüllt und der sich dabei immer selbst zurückstellt. Auch mich begleiten da irgendwie so Sätze, an die ich mich schon sehr lang erinnere und die teilweise halt bis heute zu mir und meiner Schwester gesagt werden. Als Kind irgendwie habe ich ganz oft gehört, gerade so von den ältesten Generationen quasi, das ist aber nicht schön von dir oder du musst brav sein. Und bis heute höre ich irgendwie so Sätze wie, ihr wart ja schon immer ganz brav. Und ich finde gerade dieses Bravsein ist eigentlich so ein abstraktes Ding, weil was zur Hölle ist brav und warum sollte ich das sein? Also gerade jetzt als erwachsene Frau, warum will ich brav sein? Was bringt mir das? Was habe ich davon? Wer entscheidet, was brav ist und was nicht? Aber das ist so eine ganz typische Aussage über Mädchen, sie sollen einfach brav sein. Und was mich auch bis heute begleitet und eben auch schon ganz stark in der Kindheit begleitet hat, ist diese Frage nach dem Aussehen. Also ich habe bis heute nicht nur das Gefühl, sondern die Erfahrung, dass ganz stark beurteilt wird, wie ich aussehe. Also gerade von älteren Generationen werde ich immer noch, obwohl meine sehr starke Gewichtsabnahme jetzt schon Jahre her ist, werde ich immer noch jedes Mal darauf angesprochen, immer noch gefragt, ob ich noch mehr abgenommen habe. Und ja, es ist einfach immer Thema und ich weiß wirklich nicht, oder sagen wir eher, ich bezweifle sehr stark, dass das auch so ein Thema wäre, wenn ich keine Frau wäre. Also diese starke Fixierung auf mein Aussehen, glaube ich fast nicht, dass es die auch geben würde, wenn ich nicht weiblich wäre. Ja, das sind also so ein paar Kindheitserfahrungen, die zu People-Pleaser-Tendenzen führen können, die uns eben besonders feinfühlig für die Emotionen anderer machen, die uns diese Angst vor Scham und die Angst vor Konflikten sehr stark eintrichtern und die dann dazu führen, dass wir allen gefallen wollen. Und das wird ganz oft so der Grundstein, die Prägung dafür, wird in der Kindheit gelegt und das verstärkt sich dann noch im Erwachsenenalter. Also man kann auch all diese Erfahrungen machen und dann am Ende der Jugend merken, hey, eigentlich interessiert mich alles nicht, ich mache, was ich will und dann kein People-Pleaser sein. Aber wenn man diese Erfahrungen gemacht hat und wenn die einen sehr stark geprägt haben, dann kann man schon mal so richtig als People-Pleaser ins Erwachsenenleben starten. Und dann kann es eben passieren, dass man im Erwachsenenleben weitere Erfahrungen macht, die das nur immer weiter verstärken, die einem immer mehr das Gefühl geben, man passt nicht, wie man ist, man sollte das verstecken, die eigenen Bedürfnisse sind nicht wichtig. Lauter solche versteckten Glaubenssätze, die People-Pleaser auch haben. Da spielt dann auch wieder ganz stark mit diese Vorstellungen und Erwartungen, die andere Menschen vom eigenen Leben haben. Also ja, man soll studieren, man soll sich einen sicheren Job suchen, ein Eigenheim kaufen oder bauen, eine Familie gründen, eine schöne, heile Familie, in der man dann die nächste Generation an People-Pleasern heranzüchten kann. Und es ist sehr schwierig, als People-Pleaser einen anderen Weg einzuschlagen. Also dann zu sagen, ja, nein, diese Erwartungen erfülle ich nicht, ist aus zwei Gründen schwierig. Und das sind beides die psychologischen Grundbedürfnisse, die für People-Pleaser eben ganz besonders wichtig sind. Also erstens das Bedürfnis nach Bindung. Ja, weil die Erwartungen nicht zu erfüllen, führt eben auch zu der Angst vor Ablehnung. Also dass man dann von den Liebsten, die das von einem erwarten, ja, abgelehnt wird und diese Beziehungen verliert. Und das zweite ist eben das Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Das heißt, man hat Angst, wenn man sich was traut, dass man dann Schamgefühle erlebt und dass der Selbstwert einfach komplett verloren geht. Und dafür gibt man eben die Kontrolle auf und lässt sich quasi von anderen sagen, wie man zu leben hat. Und man gibt auch den Lustgewinn auf. Das heißt, man sucht nicht nach positiven Erlebnissen, weil, ja, man damit ja auch was riskieren würde. Diese Erwartungen, die kommen in vielen Fällen stark von der Familie, aber natürlich auch von der Gesellschaft als Ganzes. Ich selber bin ja jetzt 29 und ich merke erst jetzt am Ende meiner 20er, was ich eigentlich wirklich will. Also ich habe auch studiert, ich habe mir einen Job gesucht, ich habe jetzt kein Eigenheim, aber das wird auch immer schwieriger. Aber ich habe eine schöne und von allen akzeptierte Wohnung. Ja, und bin sehr lange auch diesen Weg gegangen, ohne mich wirklich zu fragen, ob das mein Weg ist. Und dann habe ich mich ja im Oktober letztes Jahr, also 2023, habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war so der erste Schritt raus aus diesem Weg quasi, weil ich werde von allen Seiten sehr unterstützt dabei. Das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie abstreiten oder runterspielen. Aber so ein bisschen kommt schon noch immer durch die Frage nach dem sicheren Job und ob das wirklich sicher ist. Und ja, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel meinen Opa sehe, dann sagt er mir, wie viele Einzelunternehmen in Konkurs gegangen sind im letzten halben Jahr. Ja, aber da lerne ich gerade erst so die Erwartungen nicht zu 100% zu erfüllen oder das nicht mehr zu versuchen zumindest. Und der nächste Schritt ist jetzt irgendwie dieser Podcast. Also das ist jetzt so mein erstes eigenes Ding eigentlich. Und das ist auch so eine Sache. Also ich riskiere hier natürlich komplett, dass das nicht allen gefällt, was ich mache. Aber ja, das ist jetzt mal ein wichtiger Schritt, dieses Risiko auch einzugehen. Jetzt kommen wir noch zu einem leidigen Thema und zwar toxischen Beziehungen. Und es ist natürlich so, dass im Erwachsenenleben sich People-Pleasing eher ja, auflösen kann oder verstärken kann. Und das hängt sehr stark damit zusammen, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Also es gibt Menschen, die nutzen das total aus. Und es gibt Menschen, die haben eigentlich ein Interesse daran, uns aus dem People-Pleasing ein bisschen rauszuhelfen. Und die zeigen uns das dann auch. Das heißt, wir sollten als Erwachsene besonders aufpassen, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Als Kind hatten wir diese Wahl nicht. Wir hatten die Entscheidungsmöglichkeit nicht. Aber jetzt haben wir die. Und das darf man irgendwie nie vergessen, dass man sich sagt, ich kann mit jeder Person in meinem Leben den Kontakt abbrechen, wenn sie mich nur als People-Pleaser haben will. Oder ich kann zumindest eine Distanz schaffen zu Menschen und sagen, die dürfen mir nicht mehr emotional zu nahe kommen. Was natürlich besonders prägend sein kann, sind Paarbeziehungen. Also die Beziehung zum Partner, das ist einfach der Mensch, mit dem wir in den meisten Fällen die meiste Zeit verbringen, dem wir am allermeisten gefallen wollen. Der oder die meine ich natürlich auch immer mit. Ich sage immer nur der, weil ich eben ja nur Beziehungen mit Männern geführt habe und führe. Ja, der Partner hat einfach einen sehr starken Einfluss auf unser Leben und auch auf unsere People-Pleasing-Tendenzen. Und da ist es so, dass People-Pleasing sehr gemütlich ist für alle Partner und Partnerinnen, die das ausnutzen wollen. Also sie können einfach zu jeder Zeit von uns Gefallen einfordern und dabei unsere Bedürfnisse komplett ignorieren. Und das ist sehr gemütlich, wenn man das so haben möchte. Sie können unsere Grenzen so viel überschreiten, wie sie wollen. Und müssen dabei eigentlich immer nur mit irgendeiner Form von Konflikt drohen. Und dann bekommen sie ihren Willen, auch wenn der über unsere Grenzen überschreitet. Und wir richten uns dabei sehr nach ihnen. Also die Beziehung richtet sich dann sehr danach aus, was der Partner will oder die Partnerin. Weil wir eben so dazu neigen, uns selbst irgendwie hinten anzustellen und unsere Bedürfnisse zu ignorieren. Ja, und besonders gefährlich ist da halt natürlich eine toxische Beziehung. Das muss auch gar nicht irgendwie aus einer Absicht heraus entstehen, aber ja, eine toxische Beziehung bedeutet ja giftige Beziehung quasi und bedeutet, dass man nicht gut füreinander ist, dass einem der Partner oder die Partnerin nicht gut tut und ja, dass der Umgang miteinander auch nicht gesund ist. Und ein toxischer Partner oder toxische Partnerin kann uns einfach nach Lust und Laune ausnutzen. Also wenn sie möchte oder auch wenn sie es unbewusst macht, kann die Person einfach immer über unsere Bedürfnisse, über unsere Grenzen hinweggehen und hinwegschauen und kann ausnutzen, dass wir erstens ein sehr starkes Harmoniebedürfnis haben und keinen Streit haben möchten und dass wir unsere Meinung zurückhalten, um diese Harmonie aufrechtzuerhalten. Dazu werde ich auf jeden Fall eine eigene Folge machen. Also wir werden noch über People-Pleaser und ihre romantischen Beziehungen sprechen. Aber ich möchte jetzt schon mal sagen, pass auf, wen du in dein Leben lässt und vergiss nicht, dass du jederzeit das Recht hast, Menschen auch wieder aus deinem Leben zu verbannen. Und zwar vor allem die, die es gut finden, dass du ein People-Pleaser bist, die das gemütlich und angenehm finden, die brauchst du nicht. Ich selbst hatte auch 4 Jahre lang eine sehr toxische Beziehung und ich habe jetzt eben inzwischen das Glück, dass ich in einer sehr harmonischen Beziehung bin, wo das alles einfach kein Thema ist. Und mir ist zum Beispiel auch bewusst, dass ich ansonsten diesen Podcast gar nicht machen könnte. Also hier so über People-Pleasing zu sprechen, auch bewusst zu versuchen, meine Tendenzen zu verändern und das Ganze dann auch noch so öffentlich zu machen, das hätte mein Ex-Partner einfach niemals akzeptiert. Und ja, da merke ich eben auch, dass ich jetzt in einer gesünderen Beziehung bin, zum Glück. Jetzt haben wir über die Ursprünge von People-Pleasing in der Kindheit gesprochen und darüber, wie sich das im Erwachsenenalter noch verstärkt. Und ich glaube, das ist alles extrem wichtig, um die Ursachen zu verstehen. Um einfach zu verstehen, dass diese Schamerfahrungen, diese Parentifizierung, die Rollenbilder, die wir mitbekommen, dass das alles einen Einfluss darauf hat, wie wir uns verhalten und dass das gelernte Erfahrungen aus der Kindheit sind. Und ich glaube, wir müssen das auch alles verstehen, um unser Verhalten ändern zu können, wenn wir das wollen. Wichtig ist auch, dass diese Ursachen alle nichts mit Schuld zu tun haben. Also ich glaube, in den allermeisten Fällen hat kein Elternteil oder keine Bezugsperson irgendwas böswillig gemacht. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendjemanden beschuldigen, aber vor allem zeigt das auch, dass wir selber überhaupt keine Schuld haben. Also ich kenne das selber, dass ich als People-Pleaser mit manchmal denke, warum bin ich so? Und dann, warum sage ich nicht einfach meine Meinung? Warum schweige ich jetzt schon wieder? Oder warum habe ich jetzt schon wieder zu irgendwas Ja gesagt? Und ich finde, da ist es einfach total wichtig zu merken, okay, das kommt einfach von früher, das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, und wenn ich das mal verstanden habe, dann kann ich es auch ändern. Und da ist es eben auch so, dass People-Pleasing ganz oft ein Schutzmechanismus ist. Also das schützt einen davor, Streits ausgesetzt zu sein, es schützt einen davor, den Selbstwert zu verlieren und Scham zu empfinden. Es schützt einen davor, die Beziehungen irgendwie zu gefährden, die man hat, und Bindungen zu verlieren. Und dieser Schutzmechanismus, der war in vielen Fällen in der Kindheit einfach wichtig. Aber jetzt sind wir erwachsen und können diese Schutzmechanismen bis zu einem gewissen Grad ablegen und hinter uns lassen. Weil wir sind erwachsen, wir sind unabhängig und jede Person kann jetzt aus unserem Leben gestrichen werden. Und das ist genau der Punkt. Als Kinder hatten wir diese Wahl nicht. Und wir haben die Schutzmechanismen gebraucht. Die haben uns sehr geholfen. Und jetzt brauchen wir sie einfach nicht mehr. Und ja, können uns auch neue Schutzmechanismen zulegen. Also als Erwachsene haben wir viel mehr die Macht zu sagen, ja, bis hierhin und nicht weiter. Einfach nein. Und warum wir das machen sollten, warum wir uns neue Schutzmechanismen und Verhaltensweisen zulegen werden, darum wird es in der nächsten Folge gehen. Und zwar besprechen wir dann, warum wir aufhören, People-Pleaser zu sein. Ich weiß, ich habe das immer wieder schon so ein bisschen angesprochen, aber wir werden dann nochmal genauer darauf eingehen, was People-Pleasing mit uns macht. Zum Beispiel, dass es einen enormen Stress verursacht, und zwar nicht nur einen Zeitstress im Alltag, sondern einen psychischen und körperlichen Stress, der uns nicht gut tut. Und diesen Grund und noch andere Gründe werden wir dann nächste Woche besprechen, bevor es dann bald endlich an die ersten Tipps geht, weil mir ist durchaus bewusst, dass wir jetzt schon viel über das Problem sprechen, aber noch nicht ganz so viel über die Lösung. Es ist auch so, dass ich die ersten Folgen gerade alle schon aufnehme, bevor die erste Folge online gegangen ist. Aber ja, ich bin gerade an diesem Punkt, wo ich mich mit diesen ganzen Ursprüngen und negativen Auswirkungen beschäftige. Und wenn wir da mal die größten Brocken abgehackt haben, dann geht's an die ersten Tipps. Und ja, dann fangen wir langsam an, uns von unseren People-Pleasing-Tendenzen zu verabschieden. Wenn du jetzt gerade People-Pleasen willst, dann gib meinem Podcast gerne 5 Sterne, abonniere ihn und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, mach's gut, aber mach's für dich selbst. Allen gefallen, ein Podcast für People-Pleaser.